Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Herzlich willkommen. Wie wird man Künstlerin? Früher ging das zum Beispiel mal so.
Es gab in der Zeit, in der ich geboren wurde, keine Spielsachen.
41.
Mhm. Als Baby brauchst du ja noch nichts. Aber dann im Alter von 1, 2, 3, da hättest du schon gern was. Und wenn meine Mutter ihre Ruhe haben wollte, dann hat sie mir ihre Palette gegeben und dann durfte ich loslegen.
Das sagt eine der bekanntesten und doch unbekannten Grafikkünstlerinnen Deutschlands, Aiga Rasch, Tochter einer Illustratorin, die sie zum Malen gebracht hat, wie wir gehört haben. Und als Erwachsene hat Aiga Rasch dann das ikonische Design der 3-Fragezeichen-Bücher erfunden, mit dem schwarzen Hintergrund und den leuchtenden Illustrationen, die es ja bis heute gibt. Ab heute bekommen Aiga Rasch und ihre Grafikkunst eine eigene Ausstellung. Die schauen wir uns an in 10 Minuten hier im Kompressor. Und erstmal schauen wir aber gleich nach England und sprechen über den Graffiti-Künstler Helge, der in England sehr präsent gewesen ist in den letzten Jahren und der jetzt gerade ziemlich jung gestorben ist. Erfahren wir gleich mehr zu hier. Wer ab und an mal in London ist, hat wahrscheinlich schon mal den Schriftzug Helge auf Wänden oder Brücken stehen sehen. H-E-L-C-H, Helge. Das war der Tag und das Pseudonym eines Graffiti-Künstlers, der in den letzten Jahren sehr präsent war und der viele Graffiti-Artists in England inspiriert hat. Helge hat ganze Hochhausfassaden mit Großbuchstaben besprayt, hat auch politische Kommentare gemacht, zum Beispiel bei der britischen Wahl im Jahr 2019, als Boris Johnson so deutlich gewonnen hat. Da hat Helge erst groß den Namen Boris auf eine Brücke gemalt und später dann Boris is Helge draus gemacht. Jetzt ist Helge gestorben, im Alter von nur 34 Jahren, und mehr über seine Kunst und seine Bedeutung in der Street-Art-Szene können wir jetzt erfahren von Caro Eickhoff. Sie ist Teil des Graffiti-Archivs vom Archiv der Jugendkulturen und sie gibt seit Jahren Street-Art-Stadtführungen durch Berlin. Hallo Frau Eickhoff.
Hallo.
Sie waren selbst in England, Sie kennen die Graffitis von Helge. Wissen Sie noch, wie Sie zum ersten Mal so einen Helge-Schriftzug gesehen haben und wie das auf Sie gewirkt hat?
Ja, also mein Hintergrund ist, dass ich vor 30 Jahren für ein Jahr in London gelebt hatte und dann nach wirklich langer Zeit mal wieder vor 3 Jahren nach London gereist bin. Und ich fand, dass die Stadt sich insgesamt extrem verändert hat, dass die Gentrifizierung richtig doll sichtbar war in Orten. Also ich selber hatte zum Beispiel im East End gelebt, was einfach eher noch ein Arbeiterviertel damals, Ende der 90er, als ich da gelebt hatte, war. Also dass der öffentliche Raum insgesamt viel sauberer geworden war, dass ja Immobilien, Neubauten noch präsenter geworden waren. Also so die ungefragte Aneignung oder Äußerung im öffentlichen Raum, wie eben Graffiti und Street Art, sich extrem verkleinert hatten auf nur noch kleinere Bezirke oder kleinere Stadtteile, wie rund um die Brick Lane oder in Shoreditch oder sowas. Also das war so der Hintergrund, mit dem ich da meine ersten Impressionen in London hatte. Und dann bin ich sehr schnell auf diese riesengroßen Schriftzüge gestoßen. Held, die kannte ich Ende der 90er Jahre, waren die dann noch nicht. Die sind einfach an so präsenten Stellen in so großen Blockbuchstaben da aufgefallen. Die haben mich sofort beeindruckt, in dem Sinne, dass zum Beispiel in Shoreditch ist so ein Tunnel, da ist gleich um die Ecke auch ein Original Banksy, den man sich dort anschauen kann. Mhm. Und an diesem Tunnel malen aktive Künstlerinnen und Künstler. Es ist sozusagen eine legale Malfläche. Das heißt, an so legalen Malflächen verschwinden die Kunstwerke schnell, weil sie eben übermalt werden. Aber der Helge hatte sich ganz oben an diesem Tunnel so unerreichbar in großen Lettern seinen Buchstaben, seinen Tag hinterlassen, dass das klar ist, dass das die nächsten Jahre da auch
das bleibt dann
wird.
Da, ja. Also er war sehr präsent, Sie waren beeindruckt, viele andere auch. Er soll ja auch mal die Queen sogar verärgert haben, weil er Helge auf ein Eisenbahnviadukt geschrieben hat, auf dem Weg zum Windsor Castle, auch in so riesigen Lettern, 20 Meter hoch knapp. Und damit hat er den Blick der Queen gestört. Kann man das so sagen, Provokation, war das sein Ding oder wie würden Sie das zusammenfassen?
Das ist vielleicht ein allgemeineres Ding zu Graffiti. Bei Graffiti, wenn man seinen Namen im öffentlichen Raum hinterlässt, geht es in der Regel um die Sichtbarkeit. Vor allem die Sichtbarkeit innerhalb der Szene, also dass die anderen Szeneangehörigen auch den Namen wahrnehmen und sehen, wow, der hat ja da echt einen krassen Ort sich geholt. und sowas. Das heißt, in diesem Sinne hat er so richtig ganz Großes geleistet, weil eben dieser Schrift an der Eisenbahnbrücke so liegt, dass die Besucher von Windsor Castle vor allem als ersten Blick, die dann sich dem Schloss annähern, das Standardfotomotiv sozusagen, da steht dann groß Herz drin.
Also es war nicht nur ein Zeichen für die Szene, ne, sondern damit hat er ja auch eine große andere Öffentlichkeit erreicht.
Ganz richtig. Ja. Genau. Und da fängt das dann an, dass dann eben viele Menschen sich in der Öffentlichkeit dann äußern, wie jetzt in dem Fall die Queen, die dann sagen, finde ich gut, finde ich nicht gut. Und da kommen dann größere Fragen auch auf. Wer darf sich eigentlich im öffentlichen Raum melden? Wer ist akzeptiert? Welche Form des Ausdrucks? Also es gibt ja vergleichbar große Werbekampagnen, da wird auch nicht danach gefragt und da regen sich merkwürdigerweise, finde ich, die Leute auch weniger drüber auf. Oft ist es natürlich temporär, während so ein Graffiti dann dafür hinterlassen wird, zu bleiben. Aber insgesamt wirft es ja trotzdem die Frage auf, dass es auch wichtig ist, finde ich, dass Menschen auch ungefragt und eben als Provokation sich im öffentlichen Raum zu Worte melden.
Ja, die Frage ist, ne, weil wem gehört der öffentliche Raum und wer hat dann da die Macht und die Möglichkeit, da was zu gestalten? Das hat er sich dann einfach genommen. Herlsch hat sich ja anonym gehalten, wie sehr viele Graffiti-Künstler. Würden Sie sagen, das war wichtig für seine Kunst?
Auf jeden Fall. Und jetzt auch in Bezug auf die vorherige Frage, wem gehört der öffentliche Raum? Also, und wer darf sich da äußern? Der Herrsch, eben dadurch, dass er so anonym agiert hat, der will einem ja nichts verkaufen. Der will seinen Namen hinterlassen und der will sich selber vielleicht ein Monument hinterlassen. Aber das finde ich total wichtig, dass er kein persönliches Profitinteresse zum Beispiel damit bringt, sondern ganz andere Motivation, seinen Namen da so groß zu hinterlassen.
Jetzt ist er ziemlich jung gestorben, 34 Jahre soll er nur alt gewesen sein, so viel weiß man dann doch über ihn. Was würden Sie sagen, wie verändert dieser Tod jetzt den Blick auf seine Kunst? Wie werden seine Großbuchstaben, seine Tags jetzt weiterwirken?
Also einmal sind sie an so teilweise unerreichbaren Orten angebracht, dass sie definitiv noch weiter bleiben. Dann ist die Politik der British Rail so, dass nur Graffiti entfernt werden, aus Kostengründen, die beleidigend sind. Das ist ja nicht in dem Sinne. Herrsch ist einfach ein Wort und das beinhaltet keine Beleidigung. Dadurch würde ich jetzt mal verstehen, dass von Seiten der British Rail ein Großteil der Graffiti erstmal auch nicht weiterhin nicht entfernt werden. Und was man ja sagen kann über sein Tun und Lassen, ist, dass er die meisten seiner großen Schriftzüge an Brücken bzw. Bahnbrücken hinterlassen hat. Das heißt, am Ende, wer entscheidet über die Entfernung solcher Graffiti, das sind die Eigentümer des Untergrunds und in dem Fall, also des Untergrunds, worauf das Graffiti hinterlassen wurde. Und in dem Fall ist das dann eben weder die Queen noch der Staat noch irgendwer anders, sondern eben die British Rail. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass die meisten Schriftzüge erstmal bleiben und dann, das kennt man ja auch von anderen Orten, durch Renovierungsarbeiten, durch Neubauten von Immobilien oder sowas, die Blicke verstellt werden, Dinge umgebaut werden und darüber dann die Graffiti über die Zeit verschwinden. Allerdings ist es so, dass er wirklich ein großflächiges Erbe hinterlässt. Das heißt, in den nächsten Jahren und wahrscheinlich Jahrzehnten kann man davon ausgehen, dass sein Name weiterhin präsent bleibt. Und wenn man jetzt da einen Blick zum Beispiel nach Deutschland wirft, wo es den Sprüher Ott in Hamburg gegeben hat, der jetzt mittlerweile auch schon einige Jahre verstorben ist, der hat in ganz Hamburg Smileys, bunte Farben, bunte Formen hinterlassen. Und wenn ich heute mit dem Zug nach Hamburg fahre, dann entdecke ich immer noch ganz viele Originale von Ott. Und auch die Graffiti-Szene kümmert sich dann darum, dass solche Orte und solche Namen geschätzt und erhalten werden in der Regel. Das heißt, man kann also davon ausgehen, dass Herrsch uns noch eine Weile in Form seiner Buchstabenerbes erhalten bleibt.
Das sagt Caro Eickhoff. Sie ist Teil des Graffiti-Archivs vom Archiv der Jugendkulturen und sie gibt selbst Street-Art-Stadtführungen in Berlin. Und wir haben mit ihr gesprochen über den britischen Graffiti-Künstler Herrsch, der jetzt im Alter von 34 Jahren gestorben ist. Ganz herzlichen Dank für Ihre Perspektive, Frau Eickhoff.
Gerne und auch Ihnen vielen Dank, Herr Mayo.
Welches Bild haben Sie vor Augen, wenn Sie an die drei Fragezeichen denken? Vielleicht ja die ikonischen Buchcover, die Fragezeichen in Weiß, Rot und Blau auf schwarzem Hintergrund, dazu dann eine leuchtende Illustration mit flächigen Farben. Die drei Fragezeichen kennen ja wirklich alle, aber die Erfinderin dieses Designs, das seit 1969 fast unverändert ist, die lernen wir jetzt kennen. Denn in Hamburg im Altonaer Museum, da eröffnet heute eine Ausstellung über sie, über Aiga Rasch, eine Illustratorin, die nicht nur dieses ikonische Drei-Fragezeichen-Design entworfen hat, sondern damit auch insgesamt die Gestaltung von Kinder- und Jugendbüchern in Deutschland mitgeprägt hat. Was Aiga Rasch da ausgezeichnet hat und was in dieser Ausstellung jetzt zu sehen ist, das kann uns jetzt der Nachlassverwalter des Werks von Aiga Rasch erzählen, Matthias Bogutzki. Herzlich willkommen, Herr Bogutzki.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Sie haben Aiga Rasch ja vor vielen Jahren persönlich angeschrieben, noch vor ihrem Tod. Sie ist 2009 gestorben, weil Sie ein Fan der drei Fragezeichen waren und scheinbar ja auch ein Fan von diesem Design der Bücher. Sonst hätten Sie ja nicht Frau Rasch angeschrieben. Was fasziniert Sie denn an diesen Buchcovern?
Also ich kann mich noch sehr gut erinnern, in meinem Kinderzimmer, ich hatte ja diverse Kassetten und Bücher und diese schwarze Wand an Kassetten, später auch Platten und die Bücher, die waren einfach für mich als Kind irgendwie mystisch. Die sahen anders aus wie die meisten Kinderbücher und mich haben sowohl das schwarze Layout, aber auch diese Cover extrem angesprochen von Anfang an. Und da hat man sich immer auf das neueste Hörspiel oder Buch gefreut, aber auch genauso auf das neue Cover.
Das ist spannend, sich zu überlegen, dass es ja seit Jahrzehnten genauso aussieht in so vielen Kinderzimmern. Eben dieses Schwarze mit diesen leuchtenden wenigen Farben, die da noch drauf zu sehen sind. Haben Sie denn ein Cover, wo Sie sagen würden, das ist so ein bisschen Ihr Lieblingscover oder so?
Das ist gar nicht so einfach, weil sie hat ja in der Summe über 100 Cover für die drei Fragezeichen illustriert. Da sind natürlich sehr viele schöne dabei. Bestimmt auch einige, die vielleicht nicht so ganz gelungen sind. Aber für mich ist der Phantomsee ein ganz, ganz besonderes Cover. Es ist sehr mystisch und man hat diese Blautöne, so kalte und warme Töne im Kontrast, dieses Wellige. Also es ist ein ganz gespenstiges Cover und das ist, was eigentlich so Kinder auch anspricht. Es verrät nicht so viel. Es ist eigentlich, André Marx, der Autor, hat es mal schön formuliert, im Prinzip ist schon das Cover so das erste Rätsel, bevor man überhaupt nur eine Zeile liest im Buch. Und das hat sie wirklich gut umgesetzt.
Da ist auch diese Mischung aus Düsternis sozusagen, die da drin steckt und trotzdem kinderfreundlich. In der Ausstellung geht es ja auch darum, wie Aiga Rasch dieses Design entwickelt hat. Da sind auch Skizzen zu sehen. Wie würden Sie das nacherzählen? Wie ist sie da rangegangen? Was war ihr Anliegen? Wie hat sie dieses Design entwickelt?
Was die meisten Fans nicht wissen, es gab bereits im Jahr 68, 69 zwei sehr atypische Drei-Fragezeichen-Bücher von Illustrator namens Jochen Bartsch gemacht. Das ist weit weg von diesem schwarzen Design. Und sie hat dann im Jahr 69 diese Bücher im Lektorat entdeckt und war völlig positiv überrascht, dass der Kosmos Verlag Alfred Hitchcock quasi als Weltmarke irgendwie in seinem Portfolio hatte. Und sie hat sich erkundigt über diese Buchserie. Das waren damals nur zwei Exemplare. In den USA gab es auch bereits zu dem Zeitpunkt schon 10 Vorlagen. Also man wusste, da werden mehr Bücher nachkommen. Und sie hat alles in die Wege geleitet, um diesen dritten Band, Fluch des Rubins, neu gestalten zu dürfen. Nicht nur ein neues Cover, dann hat sie auch angeboten, das ganze neue Layout zu machen. Und das ist dann der Grundstein gewesen für die nächsten 30 Jahre ihrer aktiven Schaffenszeit für die drei Fragezeichen. Jedes Buch danach und jedes Hörspiel danach hatte ihr Layout, ihr Cover und auch die Hörspiele bis heute, auch wenn sie schon lange nicht mehr aktiv ist und auch schon seit 15 Jahren tot ist. Sie hat bis 1999 illustriert. Bis heute haben alle heutigen Hörspiele basierend auf ihrem Layout, sind sie gestaltet.
Und hatte sie da bestimmte Vorbilder oder so? Hatte sie da was Bestimmtes gesucht, was das Design angeht?
Also Sie haben ja schon angedeutet, die Farben wirken ja kräftig. Und das ist der Hintergrund, dass nämlich Schwarz auf Schwarz statt Weiß oder anderen Farben wirken, also die Farben, die sie nutzen wollte, viel stärker. Und das hat sie gelernt durch die Zeitschrift Twen. Das waren ihre Vorbilder, Willy Fleckhaus und Heinz Edelmann. Der eine war fürs Layout zuständig, der andere fürs Cover. Und die hatten bereits dieses Jugendmagazin, das ja in den 60ern extrem erfolgreich war, als Vorlage genommen für ihr neues Werk, nämlich Fluch des Rubins und für die ganze Buchreihe dann zukünftig.
Es war ja insgesamt nicht ganz selbstverständlich, dass es zu diesem Design gekommen ist, weil Frauen haben damals in Deutschland nur Bücher für Mädchen, in Anführungszeichen, illustriert. Die drei Fragezeichen, die hat man eher dann den Jungs zugeordnet. Aber Aiga Rasch hat es so nicht hingenommen, hat sich da durchgesetzt. Sie haben es gerade schon ein bisschen angedeutet. Wie ist sie denn zu diesem Auftrag gekommen?
Also Sie haben vollkommen recht, bereits Ihre Mutter Lilla Rasch Nägele hat ja auch Bücher illustriert, auch in den Kosmos Verlag und sie hat genauso wie Aiga Rasch von 1962 bis 69 ausschließlich Mädchenliteratur, sogenannte Mädchenliteratur, illustrieren dürfen. Und das war eine Zäsur. Sie hat sich durchgesetzt und hat diesen männlichen Kollegen Jochen Bartsch mehr oder weniger mit beiden Ellenbogen rausgekegelt. Und das muss man hoch anrechnen.
Das Aber wie hat sie das gemacht? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, sie hat einen Trick angewandt und hat einem, nämlich einem schwäbischen hier Verlagschef, nämlich Rolf Keller, angeboten, sie macht es erstmal umsonst. Man muss sich es anschauen und das kostet ihn nichts. Und erst wenn ihm das Layout gefällt, das Cover gefällt, dann verlangt sie auf ein Honorar. Und selbst dann war er nicht wirklich überzeugt, weil er sagte, Moment mal, also schwarze Bücher, das gibt's doch gar nicht, das darf es ja gar nicht geben. Und sie hat ihn dann zusammen mit der Lektorin Irmela Brender überzeugt, dass es einfach ein Versuch wert ist. Und das Spannende ist, im gleichen Jahr, also 1970, als dann dieses Buch rauskam, hat Aigrasch auch anderen Verlagen Ähnliches angeboten. Da war zum Beispiel Ravensburger im Gespräch. Da habe ich Briefe im Nachlass, wo sie auch dann für Ravensburger Kinderbücher versucht, ein schwarzes Layout umzusetzen. Und auch hier die Antwort des Lektorats, nein, also schwarz ist viel zu düster. Und die junge Leserschaft würde es auch sowas überhaupt nicht ansprechen. Und sie wurde abgewimmelt. Und wir sehen aber, wie erfolgreich das am Ende gewesen ist und wie beliebt ihr Cover ist und das ganze Layout bis heute und auch andere Länder wie Polen, Griechenland, sogar in China hat man ihr Layout übernommen. Also ich glaube, sie kann dann aus heutiger Sicht echt stolz sein auf diesen damals wirklich sehr riskanten Schritt.
Ja, da hatte sie ein sehr feines, richtiges Gespür und sie hat ja damit Maßstäbe gesetzt. Sie hat Türen geöffnet. Wie würden Sie das zusammenfassen? Wie hat Aigrasch diese Herangehensweise an Kinderbuchillustrationen geprägt in Deutschland?
Also generell hat sie ja über 600 Bücher illustriert, davon sind über 90% Kinderbücher. Und das sind natürlich dann in den 70ern, vor allem in den 70ern, gab es kaum Verlage, die an Aigrasch vorbeigehen konnten in Bezug auf Kinderbücher. Da war sie schon wirklich, hat sie ein gutes Standing gehabt und konnte sich auch die Verlage aussuchen. Und wenn man bedenkt, ab 1970, als dann dieses neue schwarze Design auf den Markt kam, gab es hier ganz viele weitere Serien. Beim Kosmos Verlag sowieso, beim Sherlock Holmes, Hitchcocks Gruselkabinett, der Krimi Club, ganz viele andere noch wirklich Serien, die auf diesem Layout von ihr basierten. Und da sieht man einfach, ja, was für ein genialer Schachzug das damals gewesen ist. Mit ganz viel Einfluss dann in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten sogar.
Aigrasch, Sie haben schon gesagt, hat ja in ihrer Familie schon quasi das Malen kennengelernt, weil ihre Mutter war auch Illustratorin. Wir können ja mal kurz Aigrasch selbst hören, was sie dazu sagt, wie sie als ganz kleines Kind schon zum Malen gekommen ist.
Wenn meine Mutter ihre Ruhe haben wollte, dann hat sie mir ihre Palette gegeben, hat sich selber eine neue Palette gemacht mit frischen Farben, hat mir die Palette gegeben und einen Pinsel und ein Blatt Papier und ein Glas Wasser mir gezeigt, wie man den Pinsel hält. Das ist toll, wenn man das im Alter von 2,5 schon weiß, wie man den Pinsel halten muss.
Ja, also Palette und Pinsel statt Spielzeug, das klingt bodenständig irgendwie auch. Sie kannten Aigrasch ja auch gut in den letzten Jahren ihres Lebens, hat sich wie so eine Freundschaft zwischen ihnen beiden entwickelt. Wie haben Sie denn Aigrasch als Person erlebt?
Ich habe sie kennengelernt, da war sie gerade so wirklich im ersten Jahr, nachdem sie in Rente gegangen ist. Sie hat ja ab 2000 nicht mehr illustriert und das war die Zeit, wo wir uns auch kennengelernt haben. Also ich habe sie dann nicht mehr in der aktiven Schaffenszeit kennengelernt und dass aber das Künstlerische bei ihr natürlich ganz wichtig war, das war überall zu sehen. Es hingen ja auch bei ihr zu Hause ganz viele Gemälde, Kunstskulpturen, Kunst, also besondere Möbel, Le Corbusier-Möbel und vieles andere. Also sie war als Person Künstlerin durch und durch. Wundert niemanden, wenn man sich überlegt, die Mutter war erfolgreiche Grafikerin und Malerin, der Großvater war Maler, ihr Vater und Onkel, später auch der Bruder, waren alles Möbeldesigner und Architekten, also die ganze Familie Rasch war extrem kreativ. Und sie hat dann tatsächlich in den 2000er Jahren sich so zurückgezogen. Ihr ging es auch nicht mehr gesundheitlich so gut. Sie hat dann durch ganz, ganz viel Rauchen und 2 Schachteln pro Tag und mehr sehr früh schon COPD gehabt. Also konnte sie auch gar nicht mehr so aktiv in ihrem Leben sein. Mobilradius wird immer kleiner und deshalb auch das Zeichnen, Malen immer weniger in den 2000er Jahren. Aber Sie haben das gut gesagt, wir haben uns dann von der reinen Fanfreundschaft über die nächsten fast 10 Jahre auch wirklich zu engen Freunden entwickelt und dann hatte ich am Ende dann die glückliche Aufgabe oder die schöne Aufgabe und bin heute glücklich, diesen künstlerischen Nachlass von ihr verwalten zu dürfen.
Wenn man über Aigrasch spricht, dann spricht man ja meistens über diese 3-Fragezeichen-Reihe, über die wir jetzt auch vor allem gesprochen haben. Aber Sie haben es ja auch schon gesagt, sie hat ja viel mehr gemacht. Sherlock Holmes und viele andere Krimireihen, vor allem Kinder-Jugend-Krimis. Dies sieht man auch alles in der Ausstellung. Was würden Sie sagen, was genau ist jetzt in der Ausstellung zu sehen? Was für ein Bild vermittelt sich da?
Also man muss sich vorstellen, ein Museum kriegt in der Regel dann von mir freien Zugang zum Archiv und dürfen sich dann austoben. Und in dem Fall die beiden Projektleiter, Kuratoren, Philipp Krug und Tobias Gaschler, haben dann diverse Objekte ausgewählt, natürlich bei den drei Fragezeichen, das ist auch so das Herzstück, Originale, ein paar Zeichnungen und Skizzen dazu, aber genauso einzelne sehr rare Bücher, die auch bei den Sammlern sehr beliebt sind und wie Sie angesprochen haben, auch andere Serien, die vielleicht nicht so populär sind, nicht so bekannt sind wie die drei Fragezeichen, aber es ist ja auch so, dass sie damals tatsächlich auch sehr erfolgreich waren und die meisten Kinderbücher sind seit 40, 50 Jahren nicht mehr erhältlich, die sind einfach in Vergessenheit geraten und mein Ziel ist es immer, bei Ausstellungen zu schauen, dass wir die Künstlerin nicht so eindimensional reduzieren auf die eine extrem erfolgreiche Serie, zweifelsohne, aber sie hat ja noch in der Summe 500 andere Kinderbücher illustriert und es ist mir wichtig, einfach sie als Künstlerin ein bisschen so über den Tellerrand hinauszuschauen und dann ihre Originalwerke im Museum zu platzieren.
Und so ist das jetzt auch in Hamburg zu sehen, im Altonaer Museum. Da eröffnet heute die Ausstellung Eiger Rasch und ihre Detektive mit vielen Bildern, originalen Skizzen von Eiger Rasch und der Entstehung dieser ikonischen Cover und Bilder für die drei Fragezeichen und vieler anderer Krimireihen. Die Ausstellung, die ist zu sehen bis zum 14. März nächsten Jahres. Es ist also genügend Zeit, da vorbeizufahren. Und ich habe darüber gesprochen mit dem Nachlassverwalter von Eiger Rasch, mit Matthias Bogucki. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, Herr Bogucki.
Ich habe zu danken.
Morgen startet eine neue Komödie in den deutschen Kinos, in der Schauspieler mit Behinderung zusammenspielen mit großen Schauspielnamen. Es geht um eine betreute Wohngruppe, die in Urlaub fährt und begleitet wird von Figuren, die dann gespielt werden von Florian Lukas zum Beispiel oder von Max von der Gröben. Das gewisse Etwas heißt dieser Film, das ist ein Remake der französischen Komödie Was ist schon normal? Und wie dieses Remake geworden ist, das kann uns jetzt unser Filmkritiker Camille Moll erzählen. Hi Camille.
Hallo.
Erstmal, was ist das für eine Geschichte, die da erzählt wird? Worum geht's da?
Also ganz kurz gesagt, es geht um so einen Vater-Sohn-Gespann. Das wird von Max von der Gröben und Florian Lukas gespielt. Das sind ja so sehr bekannte Comedy Namen, die verüben einen Raubüberfall für ein Juweliergeschäft und während des Überfalls wird das Fluchtauto von denen abgeschleppt und deswegen sind sie gezwungen, in so eine Verkettung von mehr oder weniger günstigen Zufällen in einer Gruppe von jungen Menschen mit Beeinträchtigungen unterzutauchen. Die sind gerade dabei, mit ihren BetreuerInnen in ein Ferienlager in den Bergen zu fahren. Und damit das gelingt, muss der Sohn oder zur Tarnung gibt der Sohn vor, eine Behinderung zu haben, während der Vater dann seinen Betreuer mimt. Das wird allerdings sehr schnell, also die anderen Reisenden enttarnen das sehr schnell, kommen denen sehr schnell auf die Schliche und deswegen wird versucht, ihm beizubringen, wie man vermeintlich authentisch so eine Behinderung simulieren kann. Ja.
Was ist jetzt der Plan? Guck sie dir an und mach die nach. Auf gar keinen Fall. Halt die Klappe und tu so wie die. Ja, okay, war ein bisschen drüber, ja.
Ein Ausschnitt aus diesem Film und wir haben es gerade schon gesagt, es ist eine Komödie. Ne? Hört man jetzt vielleicht auch in diesem Ausschnitt, dass der lustig sein will, ganz, ganz banal gefragt. Ist er lustig?
Ja, leider nicht im geringsten, finde ich. Es gibt zwar noch so einen rahmenden, recht dünnen Kriminalplot, aber im Wesentlichen ist das schon vor allem eine sehr straighte Komödie und diese Gags, die dieser Film hat, die bezieht er eigentlich so aus zwei Sachen einzig und allein. Das eine ist eben die Art, wie Max von der Gröben seine vermeintliche Behinderung simuliert und das macht er eigentlich nur durch so ein Abspulen von Klischees, also sprich so körperliche Spasmen und Sprachbeeinträchtigungen. Wir haben es ja auch gerade so ein bisschen in diesem Soundclip schon gehört. Und das andere, und das finde ich das eigentlich noch unangenehmere ist, dass die Rollen, die von den SchauspielerInnen mit Behinderung gespielt werden, die sind eigentlich nur dazu da, um Running Gags zu generieren, die auf ihre Kosten dann auch passieren. Also es gibt zum Beispiel so einen jungen Mann, der immer im ungeeignetsten Moment derbe zu fluchen beginnt und das verwickelt dann immer so die ganzen Figuren in brenzlige Situationen. Oder es gibt auch noch ein Mädchen, das den ganzen Film über durch Gegenstände, die versehentlich auf sie geworfen werden, verletzt wird. Also sie wird quasi so eine Art Zielscheibe von so körperlichem Slapstick-Humor. Ja, wirklich vielschichtig sind aber eigentlich nur die beiden Hauptfiguren. Also im Verlauf des Films dürfen dann halt Vater und Sohn zueinander finden, sich annähern. Und als, wie ich finde, auch besonders zynische Pointe verlieben sich am Ende der Sohn und eine von Maler Emde gespielte Betreuerin ineinander, als sie dann eben merkt, dass seine Behinderung nur vorgetäuscht ist.
Ja. Okay. Ja, auch eine interessante Pointe. Das ist ja ein Film, den es schon ganz ähnlich, ne, vor 2 Jahren in Frankreich gegeben hat. Was ist das damals für ein Film gewesen?
Genau, das ist ein Film von 2024, Was ist schon normal, hieß der auf Deutsch, gedreht von einem Comedian namens Arthus, der spielte auch die Hauptrolle. Der heißt im Original Un petit truc en plus, das heißt so wörtlich übersetzt ein kleines bisschen mehr, das kommt ja vielleicht dem Titel des deutschen Films auch wieder so ein bisschen eher näher. damals, 24, hatte der 10 Millionen Zuschauer in Frankreich und es war damit nicht nur der erfolgreichste Film in französischen Kinos in diesem Jahr, sondern auch grundsätzlich so die erfolgreichste Komödie der letzten 10 Jahre in Frankreich. Mhm. Als der Film dann ein bisschen später in die deutschen Kinos kam, war da die kommerzielle Bilanz schon ein bisschen kleiner, also da waren es dann nur noch 200.000 gelöste Tickets. Möglicherweise ist es auch schon ein bisschen Beleg dafür, dass das deutsche Publikum auch längst nicht mehr so stark an diesem komödiantischen Import aus Frankreich interessiert ist, wie das noch so zuletzt vor 10, 15 Jahren der Fall war, weil zum Beispiel Willkommen bei den Sties oder Ziemlich beste Freunde. Denn wenn man so ein bisschen zurückdenkt, war ja eigentlich das französische Komödienkino viele Jahrzehnte auch so ein großer Garant für Erfolg in Deutschland. Also beispielsweise jetzt in Komödien mit Louis de Funès oder Pierre Richard. Also das kennen ja gleich mehrere Generationen ja. Also aus dem Kino, auch Fernsehen später. Aber trotzdem war es dann naheliegend, dann durch die Produktionsfirma Constantin, die sind ja sehr so sattelfest im deutschen Populärkino, auch ein deutsches Remake zu machen, also sprich den Film zu adaptieren. Denn seit einigen Jahren, so seit fast 10 Jahren, ist das ja so ein längst etabliertes Geschäftsmodell geworden, französische Komödien nochmal zu remaken. Also es gab beispielsweise Der Vorname, Contra oder zuletzt vor 2, 3 Jahren Ein Fest fürs Leben. Das Interessante bei diesen Filmen ist aber auch immer, also alle 3 Filme sind mit dem notorisch unvermeidbaren Christoph Maria Herbst in der Hauptrolle, das anscheinend. Mhm. Es gilt ja mittlerweile so als der Französischste unter den deutschen Schauspielern. Umgekehrt fällt es sich aber eher anders. Also die populärsten, erfolgreichsten deutschsprachigen Komödien, die werden nur sehr selten ins Französische übertragen. Ja.
Und wenn man jetzt mal vergleicht das Original mit diesem Remake, wie nah ist der deutsche Film am Original dran? Findet er einen eigenen Dreh nochmal?
Ja, also das Erstaunliche daran, finde ich, ist, dass einerseits das Remake sehr exakt am Drehbuch bleibt, auch an der Inszenierung des Films. Also wenn man so Szenen vergleicht, dann sehen die erstmal recht ähnlich aus, auch vom Aufbau. Die Gags sind im Wesentlichen die gleichen. Dennoch hinterlässt diese deutsche Adaption wesentlich anderen, also auch sehr brachialen und auch teilweise geradezu diffamierenden Eindruck. Ja, also das Original ist zwar auch nicht gerade feinfühlig, aber der Unterschied ist eben der, dass dieser Film ganz auf die Fähigkeiten seines Hauptdarstellers zugeschnitten ist. Also Artus, das ist so in Frankreich ein sehr populärer und beliebter Stand-up-Comedian und Schauspieler. Und allein schon durch seine Präsenz in diesem Film wird das in so eine deutlich warmherzige Richtung gedreht. Also das Publikum in Frankreich weiß umzugehen, so mit dieser Art von derben Humor, die er hat, aber die auch immer so durch eine gewisse Selbstironie ausgeglichen wird. Wenn man die Popularität und so den Einfluss von ihm so ein bisschen vergleichen möchte, dann könnte man vielleicht sagen, in Deutschland gibt es so jemanden wie Michael Bulli-Herbig. Mhm. Also das ist auch so ein Comedian, Regisseur, der so ein ähnliches Mittelding findet aus eher gröberem Humor, aber dann doch das Image eines Sympathieträgers hat. Dadurch wirkt der Humor im Film deutlich doppelbödiger und versöhnender als nun im Remake. Also die deutsche Version kommt eigentlich komplett ohne Zwischentöne aus. Der Hauptdarsteller Max von der Gröben, der ist ja eigentlich so ein recht Slapstick-erfahrener Schauspieler, also durch die Rolle in Fuck You Goethe, da spielt er ja diesen bauernschlauen Draufgänger Danger. Und ist eigentlich ein ziemlich großer Könner von so körperlicher Komik, aber dadurch, dass halt der Film so diesen dauerbrechalen Ton vorgibt, kann der eigentlich im Grunde auch nichts mehr retten in diesem Film. Ja.
Fallen dir denn da vielleicht noch andere Beispiele an? Gibt es deutschsprachige Mainstream-Komödien, die mit dem Thema Behinderung sensibler besser umgehen?
Ja, sensibler oder besser leider nicht. Also es gibt einige. Den Tiefpunkt erreicht hat bereits schon vor 20 Jahren der Film Wo ist Fred? Da spielte Til Schweiger, ein Sportfan, der eine Sprech- und Gehbehinderung vortäuscht, um an Autogramme von Spielern des Basketballvereins Alba Berlin zu kommen. Aber wenn deutsche Komödien sowas thematisieren, dann ist es bislang eigentlich immer so, dass die diesen Witz daraus ziehen, dass es halt eben so ein Clash zwischen vermeintlich normalen Menschen und welchen mit Behinderungen gibt. Beispiele dafür sind zum Beispiel die Goldfische, zuletzt von Alireza Golafschan, oder Simpel von Markus Goller, letztes Jahr Ganz halber Bruder von Hanno Olderdissen. Alle diese Filme geben aber im Grunde vor, so das normierte Verständnis von Normalität in Frage zu stellen, bestärken aber stattdessen eigentlich nur gängige Klischees und Ressentiments. Man könnte aber schon sagen, also so eine gewisse positive Entwicklung gibt es dabei schon. Also mittlerweile ist der Einbezug von Schauspielerinnen mit Beeinträchtigungen deutlich höher geworden. Also bezüglich der Repräsentation hat sich da schon einiges getan. Ja.
Der Filmkritiker Camille Moll hat sich für uns den Film Das gewisse Etwas angeschaut von Marc Rotemund, der ab morgen in den Kinos zu sehen ist. Vielen herzlichen Dank, Camille.
Bis dann, tschüss.
Der Protestbus des Zentrums für politische Schönheit, der ist mittlerweile in ganz Deutschland ziemlich bekannt, fährt seit über einem Jahr von Demo zu Demo gegen Rechtsextremismus, ausgestattet mit Lautsprechern und Scheinwerfern, war zum Beispiel ziemlich groß in den Schlagzeilen, als dieser Bus letzten Sommer ein Interview mit AfD-Co-Chefin Alice Weidel laut beschallt und gestört hat. Und jetzt erhebt das Zentrum für politische Schönheit Vorwürfe gegen die Polizei in Chemnitz, spricht von einer Handlungsanleitung der Polizei, um systematisch gegen den Bus vorzugehen und und ihn ohne Grund an der Teilnahme von Demos zu hindern. Die Polizei widerspricht diesem Vorwurf, sagt, es gehe immer nur um Sicherheitsmaßnahmen und sie haben immer nur Polizeiroutine walten lassen. Mein Kollege Markus Engert vom MDR hat diesen Fall genauer recherchiert und mit dem bin ich jetzt verbunden. Hi Markus.
Hallo.
Das Zentrum für politische Schönheit wirft also dieser Polizei in Chemnitz vor, eine Handlungsanleitung entworfen zu haben und sie verbreitet zu haben. Was hat es mit dieser Handlungsanleitung auf sich?
Ja, da muss man vielleicht einmal kurz erklären, was der Streit zwischen den beiden Parteien ist. Ich verspreche, es ist kurz, aber wir müssen da einmal gemeinsam durch, ja. Sozusagen. Das Zentrum für politische Schönheit sagt, dieser Bus ist dutzende Male geprüft, ist der bestgeprüfte Bus in Deutschland, der ist zugelassen, der ist verkehrssicher. Das auf dem Dach transportiert wird, diese Licht- und Tontechnik eben, alles in Butter. Die Polizei Chemnitz sagt, naja, mag ja sein, aber wenn ich den auf der Straße sehe, will ich trotzdem gucken, wie schwer ist das diesmal, was ist da diesmal drauf, kurzum, ich will ihn trotzdem kontrollieren. Also das ist der Streit, Zulassungsrecht auf der einen Seite, Gefahrenabwehr auf der Straße auf der anderen Seite. Und jetzt ist es so, dass tatsächlich die Polizei in Chemnitz versucht hat, erst eine Weile lang, das zeigen unsere Recherchen, die Zulassung für den Bus irgendwie anzugreifen, also das hinzukriegen, dass der eben nicht zugelassen ist, hat man sich an der Zulassungsstelle in Berlin aber die Zähne ausgebissen und hat dann eben umgeschwenkt sozusagen zu so einer Handlungsanleitung und hat aufgeschrieben, wie man mit dem Bus umgehen soll, wenn man auf der Straße diesen Bus sieht und die dann im ganzen Bundesgebiet verteilt.
Okay, also diese Handlungsanleitung, die gibt es tatsächlich, die wurde verteilt. Gibt es da dann auch Hinweise darauf, dass es der Polizei möglicherweise wirklich nicht nur um Sicherheit geht, sondern noch um was anderes?
Also wir wissen es natürlich nicht ganz genau, aber es gibt so ein paar Auffälligkeiten, die diesen Verdacht zumindest nahelegen. Also zum Beispiel diese Handlungsanleitung, wenn man die sich anschaut, da geht die Polizei sehr stark auf ihre eigene Rechtsauffassung ein. Andere Auffassungen fallen da ein bisschen hinten runter, werden teilweise auch gar nicht erwähnt. Man hat sich wahnsinnig große Mühe gegeben, dass diese Handlungsanleitung eben im ganzen Bundesgebiet verteilt wird. Da war dann zum Beispiel auch die GSG 9 mit dem Verteiler, also diese Spezialeinheit. Die machen inzwischen und haben danach begonnen damit Social-Media-Auswertungen in Chemnitz, also wenn der Bus irgendwo auftaucht, zum Beispiel ist er mal in Hessen aufgetaucht, haben die dann bemerkt, haben sich dann bei der Zulassungsbehörde in Berlin gemeldet und haben gesagt, und das lese ich jetzt mal vor, diese Mail, Die Idee war, dass sie ohne vorherige Anhörung eine Betriebsuntersagung mit sofortiger Vollziehung erlassen. Also da geht man richtig rein sozusagen und eben weil das alles nicht klappt mit dieser Zulassung, schreibt man dann diese Anleitung, Social-Media-Auswertung, sich da an andere Standorte wenden. Sogar Thomas Gottschalk ist da irgendwie mal mit reingekommen, ja. Diese Social-Media-Auswertung. Also das ist ein sehr wilder Vorgang, der wirklich die Frage stellt, geht es wirklich nur noch um den Bus oder geht es vielleicht inzwischen schon um mehr?
Okay, also es ist nicht ganz leicht zu beantworten, diese Frage, aber du hast gesagt, genau, Thomas Gottschalk taucht da auch auf. Was für eine Rolle spielt er da?
Ja, das ist wirklich eine Nebenepisode, aber sie steht für viel. Also bei dieser Social-Media-Auswertung stoßen die in Chemnitz auf einen Instagram-Post des Zentrums für politische Schönheit, der ist erkennbar satirisch, die machen da Wetten das nach. Thomas Gottschalk wird die Stimme nachgemacht mit KI und die Wette ist, das Zentrum für politische Schönheit wettet, dass die Polizei Chemnitz innerhalb von 60 Minuten kritische Kunst beschlagnahmt. Also es ist erkennbar Satire, was macht der Beamte in Chemnitz? Er schreibt eine Mail danach und bittet Thomas Gottschalk darum, Strafantrag zu stellen und sagt, sie sind hier in ihrer Ehre verletzt. Ist übrigens eine rechtliche Würdigung, die steht der Staatsanwaltschaft oder dem Gericht zu, der Polizei jetzt eher nicht. Thomas Gottschalk reagiert darauf gar nicht, dann meldet er sich ein paar Tage später dann nochmal hin und sagt, ich bitte nun dringend um Bearbeitung meines polizeilichen Ersuchens. Also wir haben mit Experten gesprochen, die haben da das Wort Verfolgungseifer in den Mund genommen. Auf die Idee kann man schon kommen, wenn man das so sieht. Ja.
Wobei das ja eigentlich vielleicht noch gar nicht so ungewöhnlich ist, dass die Polizei anderen Menschen nahelegt, eine Anzeige zu erstatten oder so. Oder was sagt diese Reaktion der Polizei über diesen Fall?
Ja, also üblicherweise ist das so, wenn die Polizei was sieht, wo du verletzt bist, dann kann sie dich und soll es auch darauf hinweisen, dass du Strafantrag stellen kannst. Aber es ist eben dir überlassen, dass du jetzt so richtig gebeten und geschubst wirst in die Richtung. Das ist schon eher ungewöhnlich. Naja, was sagt das über den Fall? Ich glaube, wenn man sich mal anguckt, wie reagiert die Polizei jetzt auf diese Vorwürfe, wenn man da mal genau reinguckt, dann gibt es so zwei Hälften der Reaktion. Die eine, die man zitieren darf, die andere, die man nicht zitieren darf. Hinter vorgehaltener Hand schüttelt in vielen Behörden jetzt zunehmend Leute den Kopf über das in Chemnitz und sagen, das ist nicht mehr verhältnismäßig. Die Chemnitzer selbst sagen, sie haben, wie gesagt, das hatte ich eingangs erwähnt, nur Gefahrenabwehr betrieben. Also man habe das so machen müssen, auch die Handlungsanleitung, das sei alles Routine, die ganze Rechtslage sei komplex. Es wäre doch nur für alle hilfreich, wenn man das einmal zusammengeschrieben und bundesweit verteilt hat. Es geht um einheitliche Führung. Also für die ist das ein ganz normaler fachlicher Austausch. Aber für Menschen im Hintergrund, die sich mit der Materie auskennen, ist es das längst nicht mehr.
Und insgesamt, ihr habt jetzt viel dazu recherchiert. Wie bewertet ihr diese Auseinandersetzung? Was ist dran an den Vorwürfen? Inwiefern ist das gewöhnliche Polizeiarbeit?
Ja, an der Oberfläche geht es natürlich nur um Zulassungsrecht, aber eigentlich geht es um viel mehr. Und das ist uns mit der Zeit auch erst klar geworden. Die Frage ist ja eigentlich, was ist denn, wenn sowas wie Verkehrsrecht, Zulassungsrecht, Ordnungswidrigkeiten, wenn das irgendwie dazu dient oder als Ergebnis hat, dass deine Grundrechte eingeschränkt werden? Denn darum geht es hier. Wenn dieser Bus wirklich permanent immer zu angehalten, kontrolliert wird, man deswegen an Versammlungen nicht teilnehmen kann. Die Teilnahme an Versammlungen ist ein Grundrecht. Das kann man nicht verlieren, das kann man nicht veräußern. Und das ist eben eigentlich das Interessante an dieser Frage, was ist denn eigentlich mit der Verhältnismäßigkeit, wenn ein zum Beispiel Zulassungsrecht dafür sorgt, dass ich mein Grundrecht nicht ausüben kann? Und das ist auch das, was ich persönlich an dieser Sache so interessant finde. Staatliches Handeln muss ja irgendwie auch auf Akzeptanz treffen. Und das ist das, was es einem hier dann so ein bisschen schwer macht, wenn man sieht, was für Aufwand da betrieben wurde, wie teuer das irgendwann auch war, wie sehr man sich da rein gearbeitet hat. Dann ist schon die Frage, dient das jetzt der Akzeptanz staatlichen Handelns? Ist das noch verhältnismäßig oder ist es das vielleicht schon nicht mehr?
Der Journalist Markus Engert vom MDR hat zu den Vorwürfen recherchiert, die das Zentrum für politische Schönheit gegen die Polizei Chemnitz erhebt und wie diese Vorwürfe und wie auch die Reaktion der Polizei zu bewerten sind. Ganz herzlichen Dank dir, Markus.
Dankeschön.